Wir sind im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief. Heute sind wir in Kapitel 8 und werden auch einige Verse von dem Kapitel 9 lesen. Und in Kapitel 8 beginne ich zu lesen den Bibeltext ab Vers 16. Da schreibt der Apostel Paulus an die Korinther: Gott aber sei Dank, der dem Titus denselben Eifer für euch ins Herz gibt. Denn er nahm den Zuspruch an, aber weil er so großen Eifer hatte, reiste er freiwillig zu euch ab. Wir sandten aber den Bruder mit ihm, dessen Lob wegen des Evangeliums bei allen Gemeinden verbreitet ist. Und nicht nur das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten erwählt worden bei diesem Liebeswerk, das von uns besorgt wird, zur Ehre des Herrn selbst und zum Beweis eures guten Willens. Weil wir das verhüten wollen, dass uns jemand wegen dieser reichen Gabe, die durch uns besorgt wird, übel nachredet, und weil wir auf das bedacht sind, was recht ist, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen, sandten wir aber mit ihnen unseren Bruder, den wir vielfach und in vielen Dingen als eifrig erfunden haben, der jetzt aber in seinem großen Vertrauen zu euch noch viel eifriger ist. Was Titus betrifft, so ist er mein Gefährte und Mitarbeiter für euch. Unsere Brüder aber sind Gesandte der Gemeinden, eine Ehre des Christus. So liefert nun den Beweis eurer Liebe und unseres Rühmens von euch, ihnen gegenüber und vor den Gemeinden. Denn ich halte es für überflüssig, euch über den Dienst für die Heiligen zu schreiben. Denn ich kenne ja eure Bereitwilligkeit, die ich den Mazedoniern gegenüber von euch rühme, dass Achaia seit dem vorigen Jahr bereit gewesen ist, und euer Eifer hat viele angespornt. Ich habe aber die Brüder gesandt, damit unser Rühmen von euch in dieser Hinsicht nicht zunichte wird, damit ihr bereit seid, so wie ich es gesagt habe. Das nicht etwa, wenn die Mazedonier mit mir kommen und euch unvorbereitet finden, wir, um nicht zu sagen ihr, mit diesem zuversichtlichen Rühmen zu Schanden werdet. Darum habe ich es für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen und zu euch vorauszureisen, um diese vorher angekündigte Segensgabe rechtzeitig zuzubereiten, damit sie bereit ist, sodass sie eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes. Ja, versuchen wir uns mal ganz kurz hineinzuversetzen in die Aufgabe, die sich dem Apostel und seinen Mitarbeitern gestellt hat in der Gemeinde in Korinth. Paulus, er machte in Korinth Werbung für notleidende Christen in Jerusalem. Die Brüder und Schwestern dort waren in materielle Not geraten. Und Paulus hat in Korinth gesagt, wir oder ihr in Korinth, ihr könnt helfen. Ihr habt genügend Mittel, um diesen Armen dort in Jerusalem auszuhelfen. Eine Sammlung, eine Kollekte wurde begonnen. Und wir wissen, Paulus musste aber abreisen. Es konnte dieses Ganze nicht fertig gemacht werden. Also, das war noch unvollendet. Paulus reiste, wie es hier heißt, nach Mazedonien. Dort gab es auch Gemeinden, ich nenne mal drei zum Beispiel, die Gemeinde in Philippi, in Beröa, aber auch in Thessalonich und wohl vielleicht noch andere. Jedenfalls musste Paulus dort einen anderen Auftrag erfüllen. Und wir wissen, dass in Korinth das geistliche Klima nicht einfacher geworden ist. Nein, in Korinth gab es Probleme. Paulus musste einen Brief an die Gemeinde schreiben. Man musste die Missstände dort beseitigen in der Gemeinde. Es war gar nicht möglich, daran zu denken, diese Kollekte jetzt fertig zu machen, um sie dann nach Jerusalem zu senden. Das ist mal die historische Situation. Paulus ist jetzt damit beschäftigt, das zu vollenden. Und interessant ist, dass die Welt oft so sagt, ja, ihr Christen, ihr seid doch so eigentlich nichts anderes als die Guten oder die Besonderen, die besseren Kommunisten. Weiß nicht, ihr Geschwister aus Russland oder aus Rumänien, die ihr noch die Zeit des Vorhangs, des Eisernen Vorhangs kennt, ihr könnt vielleicht besser verstehen, was es bedeutet, im Kommunismus zu leben. Das ist mal das eine, also das, was dann real existiert hat. Oft geht so die Rede um, ja, die Christen oder die ersten Christen zumindest, das waren doch eigentlich wie die Kommunisten sein sollten, zumindest der Theorie nach. Und ich möchte gleich am Anfang klarstellen, wir sind keine Kommunisten, also solche, wo du zwangsweise, mehr oder weniger gezwungen, die Güter gleich verteilen möchtest an alle, die dazugehören. Das müssen wir erstmal verstehen, sonst kommen wir nicht dahin, dass wir verstehen, warum Paulus das machen konnte, so zu schreiben, so offen zu schreiben. In Apostelgeschichte 4, ich lese mal Vers 34 und Vers 35, da schaut es ja fast so aus, als hätten diese Menschen, die sowas behaupten, dass Christen, die ersten Christen, wie Kommunisten waren, da schaut es fast so aus. Da heißt es in Vers 34, es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte. Und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Das könnte man sagen, das ist doch gerade das Paradebeispiel. Die haben quasi denen, die nichts hatten oder wenig, zu wenig hatten, gegeben von ihrem Besitz. Man braucht nur einige Verse weiterlesen, dann versteht man, dass es so einfach nicht ist. In Kapitel 5, Vers 4, oder in Kapitel 5, ganz am Anfang, haben wir Ananias und Sapphira. Sie besitzen auch ein Gut, das sie verkaufen. Sie verkaufen es und nehmen einen Teil des Geldes und geben es auch den Aposteln, aber mit dem Hinweis, es ist das ganze Geld, es ist also der komplette Kaufpreis. Und in Vers 4 sagt Petrus dann zu Ananias, hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Ich glaube, die zwei Verse machen deutlich. Petrus sagt ganz klar, es war erst einmal deines, du konntest darüber verfügen. Es war dein Acker. Und nachdem du ihn verkauft hattest, das Geld gehörte dir auch noch. Es gab kein Gebot oder keinen Zwang, alles herzugeben. Es stand dir frei. Was seine Sünde war, war dieses, dass er vorgab, es ist alles und es stimmte nicht. Was hat denn diese Idee bewirkt, alle gleich zu machen? Ihr wisst es, es gibt immer Arme auf dieser Welt. Immer welche, die Hilfe in Not haben oder die zu wenig haben. Das ist auch heute noch so. Aber diese Idee des Kommunismus heißt doch, du musst geben. Im Prinzip strebt man an, dass alle gleich viel haben. Das ist mal die Idee. Viele sagen, das ist gut. Aber der Ausgleich geschieht doch dann sehr häufig nicht freiwillig, sondern mit Zwang. Und noch dazu ist die Idee, ich besitze das Ganze, ich bin Besitzer von dem Gut Und damit wird mir was weggenommen, ja? Ich habe dann weniger. Ist das dasselbe wie das Christentum? Ich sage nein. Die Idee des Christentums, der Grundgedanke ist, es gibt bedürftige Menschen, es gibt bedürftige Geschwister, es gibt Not und Mangel muss gedeckt werden. Es soll ein Ausgleich stattfinden. Das heißt, es ist eine Aufgabe der Christen, derer, die begütert sind, eine moralische Pflicht, dem bedürftigen Bruder oder der Schwester zu geben. Es geht um den Bedarf, der da ist. Nicht um einen kompletten Ausgleich in der Weise, dass jetzt alle das Gleiche auf dem Bankkonto haben. Also nicht ein Gleichmachen ist das Ziel, sondern die Bedürfnisse zu stillen. Und das habt ihr auch gelesen in Vers 14 und 15 in Kapitel 8. Da spricht Paulus von diesem Prinzip. Da sagt er, jetzt helfe euer Überfluss, und damit sind jetzt die Korinther gemeint, ihre Mangel. Das sind die Christen in Jerusalem. Damit der Überfluss der Christen in Jerusalem eure Mangel abhelfe. Wir werden gleich sehen, was damit gemeint ist. Und so ein Ausgleich geschehe. Also natürlich gibt es auch hier einen Ausgleich. Aber wie gesagt, hier ist der Wille gefragt, hier ist das Herz gefragt und hier geht es darum, einen Mangel zu stillen. Und in Vers 15 erklärt er das auch sehr gut. Es heißt dort, wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. So hat es Gott gemacht. Als das Volk Israel in der Wüste war, da stellten sich viele Probleme. Ein Problem war, für so viele Menschen Nahrung aufzutreiben. Und was hat Gott gemacht? Er hat ein Wunder gewirkt, er gab das Manna. Jetzt weiß ich nicht, wie viel jeder einzelne Israelit benötigt hat zu seiner Mahlzeit am Tag. Wie viele 100 Gramm. Der eine vielleicht so viel 100 und der andere vielleicht doppelt so viel. Ich weiß es nicht, ja. Vielleicht bei Kindern weniger, bei Erwachsenen mehr. Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, wer wenig sammelte, keinen Mangel. Es war so, der Bedarf war gedeckt, keiner musste hungern, das war das Prinzip. Wir sind nicht die besseren Kommunisten, wir sind gar keine Kommunisten. Uns geht es darum, dass jeder so leben kann, dass er nicht Mangel leiden muss, ja? Und im Römerbrief erklärt Paulus dann nochmal sehr schön, wie dieser Ausgleich stattfinden soll. Er findet ja nicht nur in eine Richtung statt. Er schreibt in Römer 15 ab Vers 26, ich lese mal den Vers 26 und 27, da ist wohl die Sammlung schon vollendet. Da heißt es, denn die in Mazedonien, also die Gemeinden, wo Paulus sich jetzt gerade aufhält, nehmen wir an, es ist eben Philippi zum Beispiel und Achaia, das wäre jetzt die Gemeinde in Korinth oder die Gläubigen, die dort wohnen. Sie haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Also Paulus sieht hier diesen Ausgleich. Die Gemeinden in Mazedonien und Achaia geben für die armen Brüder und Schwestern in Jerusalem. Aber ich denke, es gibt auch etwas, was umgekehrt wirkt. Nicht materiell natürlich. Und nicht nur, weil Paulus sagt, sie sind es eigentlich auch schuldig. Also ihr Gläubigen aus den Nationen, aus den Heiden, ihr seid schuldig, auch diesen Brüdern zu helfen, weil wir zusammengehören. Ich denke einfach mal an die Situation, wenn diese Gabe in Jerusalem eintrifft. Was ist denn Paulus vorher vorgeworfen worden? Auch gerade von Geschwistern, die die christliche Freiheit noch nicht erkannt haben, die Gläubige waren aus den Juden. Sie haben gesagt, das Heil ist doch erstmal für das Volk Israel. Das, was Paulus da macht, das ist für mich schon mehr als grenzwertig. Er geht zu Menschen, die halten sich nicht an das Gesetz von Mose, die werden nicht beschnitten, ob das so richtig ist. Und jetzt ist die Situation so geworden, dass viele von den Geschwistern materiell arm wurden. Aber da gibt's andere, in Mazedonien und Achaia und vielleicht noch woanders, die sind bereit, christlich zu leben, nämlich zu teilen mit ihrem Besitz. Und da ist die Frage, kann es sein, dass da der eine oder andere neu nachgedacht hat unter den Juden? Die sind zwar nicht so wie wir, das Gesetz beachten sie nicht so, aber die sind bereit, von dem Besitz abzugeben für uns, die wir Christen sind. Das sind doch Christen, so ist doch das christliche Leben, die praktizieren christliches Leben. Wir sagen ja immer, wir evangelisieren und das Wort muss verkündigt werden. Und ich denke, das ist auch richtig. Aber wenn ich sehe, wie viel Zeit, wie viele Verse sich der Apostel mit dem beschäftigt und es quasi zu einer Chefsache macht, also weil er sagt, es ist ja Gottes Sache, dass hier geholfen wird. Und deswegen kümmere ich mich als Apostel Paulus plötzlich auch um Geld sammeln. Ja? Weil er möchte, dass das Evangelium bekannt wird. Neu bekannt bei denen, die es noch nicht kennen, aber ich denke auch bei denen, die es schon gehört haben und gläubig geworden sind, aber die christliche Freiheit noch nicht so in Anspruch nehmen können. Weil sie sehen, ach ja, so schaut christliche Gemeinschaft auch aus. Wir bleiben nicht arm und sitzen hier vor Ort und wissen nicht, wie wir den nächsten Tag um die Runden kriegen, also wie wir leben sollen, sondern da helfen uns andere. Was braucht es denn dazu noch? Einmal Gott, der das Verlangen gibt, einen Apostel, der sich dafür einsetzt. Aber Paulus macht es nicht alleine und das finde ich auch so überzeugend. Also er sieht die Situation. Er weist aber andere Leute auch an, dass sie mit ihm das Ganze tragen. Und in diesem Text, was wir gelesen haben, spricht Paulus 5-mal von eifrigen Dienern. Und damit meint er nicht sich selbst. In Vers 16, Vers 17, dann 2-mal in Vers 22 und in Kapitel 9 im Vers 2 auch nochmal. Und jetzt bin ich schon wieder bei der Predigt und rede über das Finanzielle. Habt ihr schon mal getan, da ging es um ein anderes Thema. Und da müssen wir uns echt nochmal neu fragen, warum so viel Zeit, Aufwand darüber zu reden. Ja, weil es Gott wichtig ist. Ich glaube, es geht Gott einfach darum, dass wir unsere Freude mehren. Grundsätzlich mal ist es ja so, dass über Geld zu reden nicht immer ein freudiges Thema sein muss. Ja? Vor allen Dingen, wenn man vermeintlich weniger davon haben soll. Aber er spricht von eifrigen Dienern, Paulus, die er zusätzlich hat, und erwähnt den Titus. Da heißt es in Vers 16 und 17, Gott sei Dank, der dem Titus denselben Eifer für euch ins Herz gibt. Und dann liest er, und dann sagt er weiter, denn er nahm den Zuspruch an, aber weil er so großen Eifer hatte, reiste er freiwillig zu euch ab. Das heißt, nicht nur Paulus war in der Sache beteiligt, sondern auch sein Mitarbeiter Titus, den wir gut kennen. Und nicht nur das, nicht nur diese, sondern er fährt sogar fort. Es sind weitere Mitarbeiter. Vers 18, wir sandten den Bruder mit ihm, dessen Lob bei allen Gemeinden verbreitet ist. Also hier wird noch ein weiterer Christ genannt. Zwar nicht mit Namen, aber er ist auch dabei. Es muss Gott wichtig sein, darüber zu reden, weil er das Beste mit uns vorhat und weil er unsere Freude vergrößern möchte. Bei großem Eifer, das denke ich, ist uns bekannt, ist oft eine Gefahr dabei. Also wenn man sagt Eifer oder Fleiß, das ist erst einmal, denke ich, positiv besetzt, verstehen wir so, aber immer läuft eine Gefahr mit. Ja, dass man es, wie sagt man so schön, überspannt, dass man in einer Weise zu viel macht oder auf Dinge nicht achtet. Jetzt könnte man vorstellen, wenn da in Mazedonien in der Gemeinde jemand da war und hat Paulus so erlebt, wie er jetzt Werbung macht, wie er sagt, jawohl, es werden der Titus und einige andere, die werden nach Achaia gesendet, damit dort die Sammlung vollendet wird, dass sich dann der eine oder andere gesagt hat, das ist ja gut und schön, aber ich denke, manchmal ist es wirklich schwer, überhaupt zum Geben zu motivieren. Das ist alleine schon oft eine Anstrengung. Und dann gab es vielleicht dort auch den einen oder anderen, der das negativ sah und der gesagt hat, ja, das funktioniert nicht. Schau mal, in Korinth, wie die sich verhalten haben, wie es da drunter und drüber ging, das wird wohl nichts. Also ich zweifle daran. So gab es bestimmt auch solche damals. Das, glaube ich, waren Gefahren. Vielleicht gab es auch noch eine dritte Gruppe, die gesagt hat, ob das mit dem Finanziellen alles gut abgeht. Paulus hat doch so einen schlechten Ruf da in Korinth erhalten. Und der ist doch eh kein richtiger Apostel. Und wer weiß, ob nicht von dem Geld irgendwas auf dem Weg nach Jerusalem abhanden kommt. Ich glaube, Paulus wollte auf keinen Fall alleine von Korinth mit dem Geld wegreisen und nach Jerusalem. Dann hätte er, glaube ich, wirklich eine offene Flanke gehabt. Dann hätten viele gesagt, mit wie viel ist er losgefahren? Weiß das jemand? Und mit wie viel ist er angekommen? Da hätten sich seine Gegner aber sehr gefreut. Nein, Paulus möchte das nicht. Er kümmert sich zwar drum, aber er setzt andere ein, es praktisch umzusetzen. Und ich glaube, das hat einen Grund. Er sagt ja in Vers 20, weil wir das verhüten wollen, dass uns jemand wegen dieser reichen Gabe, die durch uns besorgt wird, übel nachredet. Und weil wir auf das bedacht sind, was recht ist, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Ja, wie haben wir das hier, zum Beispiel in unserer Gemeinde? Es ist schon gut, dass Kasse da ist, eine Kasse, eine Kassenführung, dass aber auch Kassenprüfer da sind. Aber das sind nicht die einzigen, die sich darum kümmern. Ich freue mich immer, wenn Geschwister bereit sind und sagen, jawohl, auch die Kollekte zählen ist eine Aufgabe. Und zwar nicht einfach das Zählen als solches. Da mag ja der eine sagen, ich kann das recht gut, das mache ich schnell. Nein, sondern dass wir da ein Mehr-Augen-Prinzip haben oder Vier-Augen-Prinzip, dass mehrere dabei sind, dass nicht eine üble Nachrede entstehen kann. Dass nicht irgendeiner sagt, da kann irgendwas versickern, ohne dass man es merkt. Also Gottes Hilfe für den Paulus sind wirklich diese Brüder, Titus und weitere. Und wir tun als Gemeinde auch gut daran, dass wir es weiter so halten. Dass nicht auch von Menschen, also er spricht ja nicht nur von Gott, wo das so sein könnte, sondern dass auch es recht ist vor den Menschen. Dass man sagen kann, ja, es geht wirklich kontrolliert, geordnet zu. Also zu fleißigen, zu eifrigen Knechten gehört das auch, dass sie sich bewusst sind, es gibt Gefahren. Und manche Gefahren kann man ja relativ einfach abstellen, wenn man sich dessen bewusst ist. Paulus nennt noch einen weiteren Bruder, Vers 22. Wir sandten aber mit ihnen, da ist jetzt Titus gemeint, dann dieser erste ungenannte Bruder, dann noch ein zweiter hier und von dem wird gesagt, den haben wir in vielfach und in vielen Dingen als eifrig erfunden. der jetzt in seinem großen Vertrauen zu euch noch viel eifriger ist. Also da hat sich in Korinth was getan. Es ist eine Situation, wo man diese Aufgabe jetzt vollenden kann. Stell dir das mal vor, drei so gelobte Personen, Titus und zwei andere Brüder, die Paulus lobt, mindestens diese drei fahren jetzt nach Korinth. Was für ein Aufwand. Und trotzdem wichtig. Denn die Mehrung der Freude, der Segen der Geschwister in Korinth ist Paulus so wichtig. Und das lesen wir dann auch. Wenn wir weitergehen im Kapitel 9, da geht es um Knechte, die bereitwillig sein müssen. Und das wäre auch ein weiterer Punkt von mir. Wir müssen bereitwillige Knechte sein, so wie die Korinther und die Mitarbeiter des Paulus. Paulus schreibt da, ich kenne ja eure Bereitwilligkeit, die ich den Mazedoniern gegenüber von euch rühme. Also schön, dass Paulus so gut redet von den Korinthern. Ja? Wenn du den ersten Brief gelesen hast, würdest du sagen, oh, wie kommt er zu so einem Urteil? Aber es hat sich scheinbar auch was gewandelt. Also er rühmt jetzt die Gläubigen in Achaia, in Korinth, als er dort weilt in Mazedonien. Und er fährt sogar fort und sagt, Achaia ist seit dem vorigen Jahr bereit gewesen und ihr Eifer oder euer Eifer hat viele angespannt. Eine weitere Lektion, die wir entnehmen dürfen. Bereitwilligkeit, Freude steckt an. Ich weiß, die anderen Dinge stecken auch an, die schlechten, aber Bereitwilligkeit und Freude kann anstecken. Und Paulus hat es benutzt. Paulus geht her und sagt, schaut mal, die Christen in Korinth oder in Achaia, die sind bereit zu geben für die Armen in Jerusalem. Was wollt ihr in Beröa machen? Was wollt ihr in Philippi tun? Und er sagt, was passiert ist? Er sagt, die sind angespannt worden. Die haben sich gesagt, da wollen wir auch mit, da machen wir auch mit. Das sehen wir auch als Gottes Aufgabe. Wir sind mit dabei. Das zeigt mir aber auch, dass Paulus Geduld hatte. Er sagt quasi, das Ganze dauert jetzt schon ein Jahr. Ein Jahr hat sich das jetzt schon fast hingezogen, aber nun, da die Zeit reif ist, soll es vollständig abgeschlossen werden. Vielleicht braucht es auch manchmal bei uns Zeit und Motivation und Hilfe, also solche Brüder zum Beispiel. Paulus hat nicht gleich aufgegeben. Und wichtig nochmal, Bereitwilligkeit kann andere zur Nachahmung anspornen. Jetzt komme ich zu einem letzten Punkt, der mir wichtig geworden ist. Und zwar haben wir ja jetzt Titus als einen Bruder genannt, der auf die Reise geschickt wird, der bereit ist, zurückzugehen nach Korinth. Und wir haben mindestens zwei andere Brüder, die jetzt nicht namentlich genannt werden. Vielleicht bist du auch mal mit traurig, wenn du sagst, ach, wäre schöner, wenn mein Name in der Bibel stehen würde, so wie der von Titus. Manch einer sagt sich sogar, vielleicht wäre es sogar besser, ich hätte einen Titel. Aber dann ist es Not, dass man hier den Text genau liest, und zwar in Vers 23. Ich gehe nochmal zurück auf Kapitel 8, Vers 23. Da heißt es, was Titus betrifft, so ist er mein Gefährte und Mitarbeiter für euch. Unsere Brüder aber sind Gesandte der Gemeinden, eine Ehre des Christus. Hier steht das Wort, diese Brüder wären Gesandte der Gemeinden. Griechisch heißt das Apostoloi. Die Brüder sind Apostel der Gemeinden. So werden sie bezeichnet. Sie sind eine Ehre des Christus. Gewaltig, sage ich, gewaltig, dass die, die namentlich nicht genannt werden, doch Apostel genannt werden. Und zur Ehre des Christus sind. Wie oft wird ja heutzutage gefordert, dass auch Frauen, jetzt nicht in unserer Kirche, aber in Kirchen allgemein jetzt gesprochen, dass Frauen auch das Priesteramt übernehmen sollen oder müssten. Man fragt sich manchmal, wurde die Bibel gelesen, bevor man die Forderung so aufgestellt hat? Ich lasse das jetzt mal offen, ob das richtig oder falsch ist. In der Bibel heißt es ganz klar im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5 und dann auch Vers 9, dass alle Christen ein heiliges und ein königliches Priestertum sind. Du kannst es auch auf Deutsch so sagen, die Heiligen, die Gläubigen sind Priester. Und da wird eben nicht unterschieden zwischen Mann, Frau und auch nicht Kind. Wenn du sagst, du bist zu kurz gekommen, dann glaub, was in diesen Versen gesagt wird. Wer hat stets Zugang zu Gott? Der Gläubige. Und du weißt, dass das Kind nicht weniger Zugang hat wie der erwachsene Mann oder wie die Frau. Wer kann in Fürbitte für andere treten? Jeder Gläubige. Wer hat Gott auf seiner Seite? Vorbehaltlos. Jeder Gläubige. Ja, ich weiß, worum es natürlich jetzt in der Welt geht. Es geht um ein öffentliches Amt. Es geht nicht darum, dass ich jetzt die Freiheit habe, mit Gott jederzeit in Kontakt zu sein, alles mit ihm zu teilen. Da geht es um andere Dinge. Aber die Schrift sagt, wir sind ein heiliges, wir sind ein königliches Priestertum. Wir haben es doch nicht so, dass wir durch Gott und sein Wort unterteilt werden in die einen, die quasi Laien sind, also das Fußvolk, die einfachen Gläubigen, und die anderen, die der Klerus sind. Wir wissen doch aus dem Wort Gottes, ist es nicht so. Und hier ist so wunderbar, du möchtest Apostel sein? Paulus sagt doch, wie es geht. Er nennt doch zwei Beispiele. Ja. Paulus hält es für nötig, so viel darüber zu reden. Und wir sehen, diese Gabe ist ja auch überbracht worden. Und ich habe schon gesagt, was wird diese Gabe wohl bewirkt haben bei den Geschwistern in Jerusalem? Könnt ihr euch diese Reaktion vorstellen, diese Freude? Das ist das eine. Aber welche Freude hat es wohl bewirkt bei den Gemeinden in Mazedonien und Achaia? Freude, dass denen geholfen wurde. Ich meine, es ist nicht so, dass wir geben sollen, jetzt in dem Sinne, dass wir selbst glücklich werden. Aber ich denke, es ist schon wahr, wenn wir sehen, dass Geschwister sich freuen, dass das unser Hand steckt, dass das, was uns ja gar nicht gehört, ja, denn unser ganzer Besitz gehört nicht uns, gehört Gott, dass der verwendet werden kann, um andere froh zu machen, die auch an den Herrn Jesus glauben. Das sagt er auch in Vers 3. Ich habe aber die Brüder gesandt, damit unser Rühmen von euch in dieser Hinsicht nicht zunichte wird, damit ihr bereit seid, so wie ich es gesagt habe. Haben die was verloren, die Gläubigen dort? Ja, jetzt komme ich nochmal an den Anfang zurück. Wenn du so denkst wie die Kommunisten, dann ja. Weil dort ist ja die Idee, ich besitze alles, es gehört mir. Und wer mir was nimmt, der macht mich eigentlich ärmer, wenn ich das besitze. Wir Christen wissen, wir sind nicht Besitzer, wir sind Verwalter dieser Dinge. Die gehören uns nicht. Wenn wir quasi jetzt was geben oder wenn die Korinther jetzt gegeben haben, dann vielleicht mit dem Gedanken, Herr, wie kann ich mein Gut so verwalten, dass es möglichst gut eingesetzt wird? Und das war der Fall für die Gläubigen in Jerusalem. Also quasi, sie haben ein Stück umdisponiert. Und deswegen macht es mich auch frei, darüber zu reden. Weil es geht nicht darum, einem Reichen zu sagen, du musst von deinem Besitz was abgeben, sondern es geht bei den Geschwistern, bei den Gläubigen darum zu fragen, willst du die Verteilung deines Besitzes etwas anders organisieren? Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied versteht. Bei dem einen ist es vielleicht manchmal so, also der, wie Dagobert Duck meint, es gehört mir alles, ja. Und ich will nicht einen Dukaten Gold abgeben. Da ist es dann eine Art Betteln. Lass dich mal so drastisch sagen. Gib doch von deinem vielen Geld was ab. Das ist aber nicht bei den Christen so. Bei denen ist es nur, dass du sagst, kann es sein, dass Gott möchte, dass dein Vermögen anders aufgeteilt wird? Gehören tut's ihm nicht. Im Vers 5 lesen wir dann auch noch den Punkt, der wichtig ist. Da heißt es, darum habe ich es für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen, zu euch vorauszureisen, um diese vorher angekündigte Segensgabe rechtzeitig zuzubereiten, damit sie bereit ist, sodass sie eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes. Bei Ananias und Sapphira konnten wir schon sehen, es war eine Gabe, die auch freiwillig gegeben wurde. Es kann nicht sein, dass jemand, der geistlich gegeben hat, nachher sagt, ich bin ärmer geworden. Wie denn auch? Gott hat doch ihm gezeigt, was er tun soll. Und deswegen ist es so wichtig. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es geht darum, Freude zu empfangen, indem ich gebe, was mir sowieso nicht gehört, was dem Herrn gehört. Es soll keine Gabe des Geizes sein. Ich glaube, da möchte einer auch nicht Werbung machen für eine Kollekte, wenn Menschen geizig sind. Und Paulus sagt es ja auch, ihr seid nicht so, es soll für euch ein Segen sein, eine Gabe des Segens, sicherlich auch für die Armen in Jerusalem, aber auch für die Gläubigen in Korinth. Darum geht es. Ich glaube, deswegen dürfen wir auch um das Materielle, um das Finanzielle reden. Gott selbst tut es in seinem Wort und gar nicht so knapp, wie wir wissen. Und ich fasse nochmal die Punkte zusammen, die ich euch heute mitgeben möchte. Einmal, wir sind Christen. Wir sind jetzt keine Kommunisten, wie ihr sie erlebt habt, die anderen den Besitz abnehmen wollen und zwangsweise einen Ausgleich schaffen. Ich sage in Klammern, wir sind auch keine Kapitalisten, wenn du das meinst. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt nur eine Sache als negativ sehe. Auch das sind wir nicht. Wir sind nicht der Dagobert, der nur für sich selbst denkt und sammelt. Nein, wir sind Christen. Wenn wir aber ausgleichen, dann freiwillig. Wenn wir ausgleichen, dann nicht aus Zwang, sondern weil wir eine Not lindern wollen. Dazu braucht es zweitens eifrige Diener. Nicht nur einen Titus, sondern auch viele Namenlose, die aber von Gott gerühmt werden, als Ehre Gottes, als Apostel der Gemeinden. Es braucht Bereitwilligkeit. Es soll nicht in Geiz gegeben werden, nicht, dass einer sagt, ach, jetzt muss ich wieder. Es soll so sein, ich darf mich beteiligen am Bau des Reiches Gottes. Und als Letztes habe ich eben gesagt, Gott denkt an solche, die so handeln. Die Brüder sind nicht namentlich genannt, das stimmt, aber sie werden bezeichnet als Apostel. Ich glaube, mehr kann man sich ja gar nicht wünschen. Als Gläubiger auch noch Apostel der Gemeinde Gottes und eine Ehre Gottes genannt zu werden. Amen.